Jesus ist wieder einmal für Überraschungen gut. In dem, was unsere und was seine Gerechtigkeitsvorstellungen sind. Wenn wir das Gleichnis auf unsere heutige Lebenswelt hinein übertragen. Ich weiß also, dass Schülerinnen und Schüler am Samstag oder am Wochenende Anzeigenblätter verteilen, also durch die Haushalte, überall in den Haushalten, die in die Briefkästen reinwerfen, irgendwas dort, wo kein anderes Schild davor steht, dass man es nicht möchte. Und nun stellen wir uns einmal vor, der eine, der muss 1000 Anzeigenblätter verteilen, muss sie erstmal alle so hinein sortieren und dann, wie gestern zum Beispiel, bei Regen, bei Schnee, bei Matsch und Kälte, dann durch die Straßen und zu den Türen ziehen. Und ein anderer, der hat nur ein Viertel, der hat 250 Anzeigenblätter, der ist dann schon nach einer Stunde wieder, der ist dann nicht ganz so durchgefroren, seine Hände sind nicht ganz so klamm und er ist dann wieder viel früher zu Hause, da wo es warm und kuschelig ist. Und dann treffen sich die beiden auf dem Schulhof, tauschen sich darüber aus, was sie ausgezahlt bekommen haben. Und dann stellt sich heraus, dass beide das gleiche Geld überwiesen bekommen haben. Und da kann man sich vorstellen, dass der 4 Stunden, der so richtig durchgefroren war, dass er ärgerlich ist und das gar nicht begreifen kann, dass er sich einfach ärgerlich ist. Und der andere denkt vielleicht auch, ganz gerecht ist das ja nicht. Und das Gleichnis Jesu, das wir gerade eben gehört haben, ist dann nahezu provozierend. Dass der früh angeheuert wird, der auch bis abends dann arbeiten muss, dann geht der Verwalter noch mal raus, dann in der Mitte des Tages, da stehen immer noch welche, die noch gar keine Arbeit haben und die können ja gar nichts dafür, denn sie sind ja nicht angeheuert worden. Und er ruft sie, er nimmt sie mit. Abends kommt es dann auch zur Auszahlung. Die nur ganz kurze Zeit da waren, die bekommen den versprochenen Silbergroschen. Und die schon den ganzen Tag gearbeitet haben, die denken sicher, ich bekomme jetzt das Dreifache und das Vierfache. Aber auch sie bekommen nur, Anführungszeichen, diesen einen Silbergroschen. Ich finde die ganze Begebenheit irgendwo auch faszinierend, aber gleichzeitig, denke ich, bleibt da das Ärgernis, dass es so ungerecht ist. Der Weinbergbesitzer ist Gott, der Verwalter ist Jesus. Und es scheint so, als wollte Gott uns sagen, oder wollte Jesus uns sagen, ich bin ganz souverän. Ich kann mit meiner Güte und mit meiner Liebe machen, was ich will. Ich bin an keine Regeln gebunden. Ja, seine Liebe ist ein Meer unendlicher Liebe. Und in dieses Meer dürfen wir hineintauchen mit Schuld und Versagen. In diesem Meer unendlicher Liebe werde ich gereinigt. Die Frage nach der Gerechtigkeit bleibt dennoch und das Ärgernis oft auch. Sehen wir das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der eine Sohn, wir kennen das, der geht hinaus, der verprasst das ganze Geld, macht einfach nichts, der ist nur auf das Vergnügen aus. Und der Bruder, der andere Sohn, der bleibt bei seinem Vater zu Hause. Der erfüllt treu seine Pflichten von morgens bis abends, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Und dann kommt der Sohn, der alles verprasst hat, der kommt zurück. Wahrscheinlich auch, weil er Hunger hat, weil es ihm jetzt einfach schlecht geht. Und Da erlebt er, dass sein Vater schon draußen auf ihn wartet, ihn mit offenen Armen empfängt und umarmt. Und er lässt ein Fest ausrichten, das beste Schaf lässt er schlachten. Er ruft alle zusammen, sagt: Teilt mit mir die Freude, mein Sohn ist wieder zurück. Doch versetzen wir uns, so schön das auch ist, aber nun versetzen wir uns in den Bruder, der immer zu Hause geblieben ist, der nicht aus dem Rahmen gefallen ist, der in dem Rahmen geblieben ist, der, finde ich, auch zu Recht dann ein wenig schält, reinguckt und fragt und zu seinem Vater sagt: Du, für mich hast du nie so ein schönes Fest herrichten lassen. Er fühlt sich ungerecht behandelt. Gut, könnte er sich sicher auch freuen für seinen Bruder, dass er wieder zurückgekommen ist, und mitfeiern und sich mitfreuen. Aber ich kann auch verstehen, dass er sich gleichzeitig ein wenig hintangestellt fühlt. Oder schauen wir zurück, nicht nur auf den verlorenen Sohn, sondern ja vielleicht nochmal von uns weg, auch auf andere Menschen, so wie auch bei Schülern diese Frage hochkommt: Was ist eigentlich mit Menschen wie mit Hitler, mit denen die Grausamstes, ja unvorstellbar Grausames verübt haben, und was ist mit ihren Schergen? Und ich weiß nicht, ich glaube es, wir können das kaum oder eigentlich gar nicht, dass wir so leichtfertig da von der unendlichen Güte Gottes oder von der Vergebung Gottes sprechen. Schon angesichts der vielen Opfer kommt es uns kaum über die Lippen. Ja, auch einem solchen Menschen ist vergeben. Das ist kaum möglich oder vielleicht gar nicht möglich, außer dass Betroffene vielleicht ja Gedanken der Vergebung hegen und auch gehegt haben. Das Gleichnis, das wir heute gehört haben, kann uns eher ja die Möglichkeiten Gottes aufzeigen, dass das, was für uns gar nicht vorstellbar ist, gar nicht möglich ist, was wir uns vielleicht auch bei Gott gar nicht vorstellen können, dass es aber bei Gott Möglichkeiten gibt, die wir so gar nicht in unserem Denkhorizont haben, sodass ich es zumindest offen lassen möchten, was da ist. Welche Folgen hat das Gleichnis für unsere Gesellschaft? Viele Menschen können nichts dafür, dass sie keine Arbeit haben. Und dennoch bekommen sie staatliche Unterstützung, damit sie wenigstens das Notwendigste zum Leben haben. Und da wird etwas sichtbar, da wird auch von diesem Gleichnis etwas Realität. Es wird nicht genau aufgerechnet, was der Einzelne jetzt tut für die Gesellschaft. Und es wäre ja auch brutal, dem Bettler zu sagen: Ich gebe dir kein Geld, aber du brauchst keine Angst zu haben. Gott wird dir schon im Himmel den gleichen Lohn geben, den auch alle anderen erhalten. Welche Folgen hat das Gleichnis für mich? Es sollte nicht um die Quantität all dessen gehen, was ich tue. So in dem Sinne: Umso mehr ich mich engagiere, umso mehr ich tue, umso besser bin ich angesehen, bei Menschen vielleicht und auch bei Gott angesehen. Sondern wie weit setze ich in etwas mein Herzblut? Gebe ich mich selbst hinein? Und dann vergleiche ich mich auch nicht mit anderen, was sie vielleicht alles Großes tun, wozu ich vielleicht gar nicht in der Lage bin, sondern ich schaue auf mein Zeitkontingent, auf meine Möglichkeiten, Kräfte und Begabungen. Und eine einfache Tat kann dann schon ganz viel sein. Wie Jesus sagt: Wer meinem Jünger ein kühles Glas Wasser reicht, der wird seinen himmlischen Lohn bekommen. Eine schlichte Geste, ein Glas kühles Wasser und du bekommst dafür ewigen Lohn. Gottes Gerechtigkeit ist eben anders als unsere. Wir können uns die Güte und die Liebe Gottes nicht erkaufen und wir müssen es auch nicht. Wie in der Regel Kinder die Liebe ihrer Eltern nicht durch gute Zeugniszensuren hervorrufen, sondern ihr seid schon geliebt, ganz gleich wie das Zeugnis ausgesehen hat. Gut, so als Vater oder auch als Mutter mag man vielleicht, wenn auch Faulheit dahinter steckte und die Zensur schlecht war, vielleicht ein bisschen grimmig reinschauen im ersten Moment oder vielleicht auch ein paar mahnende Worte sagen. Aber die Liebe ist in der Regel unabhängig von Zeugniszensuren. Sollte es jedenfalls sein. Gottes Liebe und Güte, an die wir selbst natürlich nie heranreichen können, aber sie sprengt alle Kategorien menschlicher Gerechtigkeit. Bei Gott zählt eben nicht, wie du mir, so ich dir. Ich muss mir Gottes Liebe nicht verdienen. Gott vergibt mir sogar dort, wo ich mir nicht vergeben kann oder es nur oder mich damit sehr schwer tue. Gottes Liebe folgt nicht menschlicher Logik, sondern der ihr eigenen, eben der göttlichen Logik. Und das heutige Gleichnis von den Arbeitern, die verschieden lange gearbeitet haben, aber gleichen Lohn bekommen haben, lässt uns diese göttliche Logik vielleicht nicht verstehen, aber doch ein wenig erahnen. Und wir haben von der unendlichen Güte Gottes gesungen und singen noch von ihr. Und dann bricht Gottes Himmelreich mitten unter uns an, auch jetzt schon in dieser Stunde. Amen.